Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und bei mir ist mein geschätzter Kollege und Co-Moderator Andreas. Hallo Andreas.
Hallo Lara.
Und wir sind heute zu festlicher Stunde zusammengekommen, um einen Movie Mystery Podcast aufzunehmen. Leider nur zu zweit, aber da ist es manchmal so, wir wollten jetzt nicht noch länger warten, bis wir vielleicht eine dritte Person finden. Andi ist nicht dabei, deswegen müsst ihr jetzt mit nur zwei Tipps vorlieb nehmen. Aber dennoch wollten wir euch wieder mal einen Movie Mystery präsentieren. Und wir haben euch zwei Feines herausgesucht.
Ja, super schöne Sachen.
Ja, genau das Richtige.
Wobei ich nicht weiß, was du, aber ist okay.
Wir wissen beide ja nicht, was wir rausgesucht haben. Und wir nehmen das ja jetzt auf 4 Tage vor Weihnachten. Als Geschenk für euch dann quasi, weil sehen, wann ihr es kriegt.
Vielleicht kommt es ja auch erst Ende Januar.
Vielleicht kommt es auch erst Ende Januar, mal schauen. Aber für die besinnliche Zeit haben wir uns besinnliche Filme überlegt. Mhm. Und Andreas, was ist denn dein besinnlicher
Ja, jetzt nicht so schnell. Besinnlich, ja. Also ich habe einen Science-Fiction-Film ausgesucht. Einen relativ aktuellen Science-Fiction-Film. Einen französischen Science-Fiction-Film.
Also
aus dem
Space-Jesus.
Huh? Space-Jesus. Hast du was getrunken, Lara? Nein. Einen französischen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2023. Ein Animationsfilm. Und ich würde diesen Film als einen Mix aus Blade Runner, Westworld und vielleicht Ghost in the Shell bezeichnen. So wird er nämlich von vielen so benannt, die französische Antwort auf Ghost in the Shell. Und der Film heißt Mars Express.
Das wusste ich, dass das jetzt
Chris Rojek erwartet in seinem Büro auf Sie.
Aline Ruby, hat Carlos Sie nicht reingelassen? Ah, er macht gerade ein Update.
Es geht um meine Tochter June. Sie ist verschwunden und ihre Mitbewohnerin auch. Sie wohnt auf dem Alan Turing Campus.
Nüchternheitsmodus aktiviert.
Ja, deaktivieren.
Sie sind gleichzeitig verschwunden. Könnte es da einen Grund geben?
Der Direktor zeigt Ihnen die Aufnahmen.
Sie wollte ihn abschalten. Der Android hat sich nur verteidigt.
Deaktivierung!
Er verstößt gegen Direktive 1.
Wir haben den Androiden gefunden.
Sehen Sie? Der hat sich ziemlich gewehrt.
Kommen Sie mal hier rüber!
Ich verstehe nicht, warum er ein Raumschiff bauen wollte. Was hat Jun Cho mit dem Roboter angestellt?
Sie denken, Jun hätte als Prostituierte gearbeitet?
Sieh dir mal das Wärmebild an.
Gibt es hier menschliche Prostituierte?
Wir haben hier nur Synthetik, aber wir betrachten uns als zu 100% menschlich, so wie Sie.
Eine Software, mit der Sie die volle Kontrolle übernehmen können.
Was entsicherte Androiden anrichten, haben wir gesehen.
Gehen Sie weiter!
Rakete!
Aline, ich komme!
Von Jeremy Perrin.
Ah, schön.
Das ist sein erster Film als Regisseur. Vorher hat er nur als Zeichner und Produzent und auch so bei kleineren Animationsserien so mitgearbeitet. Und dieser Film spielt im Jahre, also das genaue Jahr habe ich glaube ich genau, aber im 23. Jahrhundert. Die Roboter sind Alltag geworden. Sie haben teilweise, sind sie sehr intelligent und natürlich gibt es immer mal wieder Ärger damit. Und eine Privatdetektivin und ihr Roboter-Kompagnon, Kollege, müssen eine verschwundene Studentin suchen. Mhm. Und sie machen sich auf die Jagd, suchen das, lernen eine Hackerin kennen, die ihnen dabei auch noch hilft. Und es stellt sich heraus, dass alles mit einem geheimen Code zusammenhängt, der die Androiden freisetzen könnte, also denen Freiheit geben könnte von den Menschen. Ob das aber alles so ist, das kann man bezweifeln. Also es stellt sich so ein bisschen am Ende heraus, dass alles nicht so ist, wie man zuerst gedacht hat. Und das ist mein Film, Mars Express.
Super, ein absolut toller Tipp von dir.
Hast du den gesehen?
Ja.
Ah, okay.
Ich fand den so toll. Ich freue mich, dass wir ihn jetzt doch noch irgendwie bei uns auf Polygamia haben. Wir haben ja nicht so oft Animationsfilme. Und ich weiß noch, ich glaube, das war der erste Movie Mystery, oder? Da hatte ich einen Animationsfilm dabei, tatsächlich ein Anime.
Das kann sein, aber das liegt lange, ja, lange genau. zurück. Ja, genau.
Und ich glaube, seitdem hatten wir keinen mehr.
Ich hatte mal zur Weihnachtsfolge, ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, hatte ich einen japanischen Anime-Film. Da weiß ich aber jetzt leider gar nicht mehr den Titel, so lange ist das her. Es ging so um drei, glaube ich, Gauner oder Bettler, die ein kleines Kind.
Ah ja, ich erinnere mich. Ja, genau, haben. genau. Mhm. Ja. Aber der Titel fällt mir auch gerade nicht ein.
Aber das ist jetzt was ganz anderes. Ja. Ich habe ja so ein bisschen Blade Runner, ein bisschen Westworld ist da drin, gerade so, wenn das so zum Ende hingeht. Auch vielleicht ein bisschen, wer das Spiel gespielt hat, Detroit Become Human. Ja,
genau.
Das steckt da alles ein bisschen drin, ein ziemlich bunter Mix. Also auch wenn man den Film, wenn man jetzt mal bei dem schlechten oder bei dem nicht so originellen anfängt, das ist ein bunter Mix von verschiedenen Science-Fiction-Themen oder Plots, die man so in den letzten Jahren immer mal so, wenn es um Cyberpunk und Roboter ging, mitbekommen hat. Aber er macht das ganz geschickt. Das ist vom Zeichenstil, es ist nicht so radikal wie Ghost in the Shell. Zum Beispiel Ghost in the Shell war ein bisschen radikaler, jetzt auch nicht so unbedingt experimentell und so, aber das erinnert so sehr an diese franco-belgischen Comics, die man gerade so, also die sind immer noch aktuell, aber für mich, ich bin ja so quasi, ich glaube, du bist ja so mit den amerikanischen Superhelden-Comics oder so, ist das so dein Steckenpferd gewesen? Hast du damit angefangen?
Naja, also so mit die ganz große ursprüngliche Origins waren auch die franco-belgischen bei mir. Ich habe tatsächlich mit Asterix und Lucky Luke angefangen, aber sehr schnell zu den amerikanischen Superhelden übergewechselt.
Bei mir war es ein bisschen andersrum. Ich habe halt als kleines Kind immer die amerikanischen Superhelden-Comics, also gelesen, will ich jetzt nicht sagen, wenn man so 7, 8 Jahre ist, man hat sie durchgeblättert. Und ich bin dann aber so, meine Zeit, als ich so in den 20ern war und mich für Comics interessiert habe, da waren die franco-belgischen ganz, ganz groß für mich. Das war Carlsen Verlag, die da viele rausgebracht haben damals. Also so Namen wie Möbius beziehungsweise Jean Giraud.
Ja.
Das waren so die Comics, die ich damals gelesen habe. Und vom Stil her erinnert dieser Film total daran.
Ja, absolut.
Auch, und das ist ein, wie gesagt, er versucht so ein bisschen so verschiedene Themen, die man so kennt, da wieder aufzuarbeiten. Was ich so von der Erzählung ganz interessant fand, war, ich spoiler nicht zu viel, dass wir am Ende merken, dass es eigentlich gar nicht die Geschichte der Person ist, die wir die ganze Zeit gedacht haben, dass es die Geschichte der Person ist. Jetzt nicht so der riesen Plot-Twist, der dann kommt, aber ganz am Ende, so in den letzten 10 Minuten, Viertelstunde, da dreht sich nochmal so ein bisschen die Perspektive. Und das fand ich ganz interessant, weil das halt um das Thema Roboter, Menschlichkeit, was heißt es, Mensch zu sein, wann ist man Mensch und so, das sind so die ganz existenziellen oder die Kernthemen der Science Fiction immer für mich. Was machen wir mit der Technik, beziehungsweise was macht die Technik mit uns? Und das gelingt dem Film ganz gut, weil er vor allem am Ende keine Kompromisse macht. Also fand ich jedenfalls. Du hast ihn ja auch gesehen, vielleicht hast du ein bisschen andere Gedanken dazu. Er erzählt diese Geschichte konsequent zu Ende. Man kann darüber streiten, ob das Ende ein bisschen, ich habe ja Westworld gesagt, also wenn ich Westworld sage, meine ich natürlich die aktuelle Fernsehserie oder beziehungsweise HBO-Serie, und zwar, ich sag mal so, ab Staffel 3. So ab dem Moment, wo man nicht mal so kapiert hat, um was geht es eigentlich in Westworld. Weil es wird ein bisschen, ich will nicht sagen esoterisch, aber es wird schon sehr, es löst sich ein bisschen von dieser Hard Science Fiction und so, und wird so ein bisschen visionär, Meta und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das viele Leute so ein bisschen vor den Kopf stößt bei dem Film, weil der ist, bis dahin ist er relativ konventionell auch inszeniert. Also man kriegt da auch, das ist ein bisschen so Film Noir, also so eine Detektivgeschichte, die ermitteln, die hacken, die schleichen sich da rein. Es gibt am Ende eine relativ große Actionsequenz, also so richtig groß mit Aufstand, mit Kampf gegen Riesenroboter. Und so viel Geballer und dann am Ende dieses eher nachdenklich machende Ende. Mir hat es gefallen, könnte ich mir vorstellen, dass aber andere Leute sagen, buh, ja, das war mir zu abgehoben.
Ich glaube, dass die Leute, die sich für erwachsene Animationsfilme interessieren, die können das ab, sage ich jetzt einfach mal so. Weil ich glaube, dass das Thema Animationsfilme schon viele Leute abschreckt. Und die Leute, die auf konventionelle Sachen stehen, die schauen auch keinen Mars Express. Also
Ja,
ich glaube,
kann sein, ja.
also für mich macht der Film an der Stelle halt alles richtig. Also abseits davon, dass er mir visuell wirklich sehr, sehr gefällt, weil er wirklich auch mal was anderes ist als das, was wir sonst bekommen, weil das meiste, was wir halt bekommen, ist aus Hollywood. Das meiste ist mittlerweile 3D animiert. Da kommen auch tolle Filme bei rum. Zuletzt The Wild Robot fand ich klasse, aber war schon auch wieder sehr amerikanisch, sehr Hollywood. Und es ist so erfrischend, mal wieder einen Animationsfilm aus Frankreich zu bekommen. Und ich finde das halt deswegen ein bisschen schade, dass es nur so selten ist, weil eigentlich ist europäische Animationsfilmgeschichte sehr reichhaltig gewesen. Gerade in den 70ern, 60er, 70ern bis in die Anfang der 80er war Europa und da ganz weit vorn natürlich Frankreich mit,
Der fantastische Planet,
ja, also und die waren halt so
Metropolitone.
abgefahren auch. Also das, was Möbius in seinen Comics gemacht hat, das haben die halt in ihren Animationsfilmen gemacht. Und ich glaube, da sind die englischen Animationssachen halt auch irgendwie nie so rangegangen. Das war denen immer zu viel. Und deswegen glaube ich, ist Mars Express für mich jetzt auch überhaupt, das hat mich am Ende null überrascht, dass es so ein bisschen dieses Bodenständige über Bord wirft, weil ich das so gewohnt bin. Dass die einzigen, die das so ein bisschen wirklich auch ähnlich machen, sind manche japanische Filme, also Animes, die sind aber natürlich sehr selten in dem Fall, dass die meisten Animes heutzutage ja auch eher für den Mainstream gedreht werden. Also so Filme wie Perfect Blue, den ich damals dabei hatte, oder die ganzen Ghibli-Sachen, die ja auch mal mehr und mal weniger für Erwachsene sind. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Einzelbeispiele, aber so viele schaffen es, wenn sie es überhaupt gibt, nicht zu uns. Und es ist so schön, dass es aus Frankreich mal wieder einen gab. Ich würde mir wünschen, dass es da mehr gäbe, aber ich glaube, es ist unglaublich schwierig, da Finanzierung für zu bekommen, weil Animation, und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn die natürlich viel mit digitaler Technik gearbeitet haben, da wurde trotzdem viel mit Hand gezeichnet, aber halt digital mit Hand gezeichnet. Und das ist einfach, das kostet so viel Zeit. Ich meine, wahrscheinlich kostet 3D-Animieren à la Pixar auch extrem viel Zeit, aber wahrscheinlich haben die in Europa nicht das Budget dafür. Ich fand das toll. Ich finde den Film von vorne bis hinten gut gelungen. Ja, man kann über das Ende natürlich diskutieren. Das machen wir jetzt hier nicht. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das ist ein absolut sehenswerter Film. Und ja, ich freue mich total, dass du den heute mitgebracht hast, ehrlich gesagt.
Ja. Was ich vielleicht da auch noch ein bisschen rausstellen will, das ist, bin ein bisschen vorhin in der Inhaltsangabe ein bisschen schnell über den Partner von Aline, heißt die, ich habe den Namen gesagt, Aline heißt die Privatdetektivin, rübergegangen, Carlos heißt der. Da steckt so ein bisschen, glaube ich, Altered Carbon,
Ja,
glaube ein bisschen
ja.
so drin. Also Altered Carbon war ja eine Serie, wo dann das Bewusstsein von Menschen immer weiter transportiert wurde oder überhaupt, das kennt man ja, das Bewusstsein herunterladen und dann in den nächsten Körper und so weiter. Und da ist es halt so, dieser Carlos, das war ich meine, es war sogar ein Polizist, der irgendwann gestorben ist und dem und der dann weiter in so einen Roboterkörper, Androidenkörper eingesetzt oder hochgeladen wurde. Und da war es halt so ganz interessant, so am Ende so ein bisschen so nachzuvollziehen, wo er vielleicht die ganze Zeit so ein bisschen mit sich so gekämpft hat, bin ich vielleicht doch noch ein Mensch? Ja, und er am Ende aber auch vielleicht so eine Ich weiß nicht, ob man es eher als positiven Entwicklungsschritt sieht oder so eher so, er hat resigniert, dass er am Ende eingesehen hat, er ist ein Roboter. Mhm. Ja, also er ist künstlich, er hat zwar dieses Bewusstsein noch, er kann fühlen, aber er wird von der Menschheit so nicht mehr akzeptiert und er muss daraus Konsequenzen ziehen. Und diese Entwicklung, die da drin war, das war, fand ich mal ganz interessant zu beobachten, weil den ganzen Film über habe ich halt gedacht, es geht um die Privatdetektivin. Ja, dass da was kommt. Und für mich war es halt am Ende eher so die Geschichte von diesem Carlos.
Ja.
Und das fand ich eine ganz interessante Perspektive.
Ja, Transhumanistische ist ja immer so die große spannende Frage. Was macht es mit uns? Mhm. Und sind wir noch Menschen, wenn wir, also ist der Körper, in dem wir wohnen, in dem wir durch unser Leben geben, genauso wichtig wie unser Bewusstsein, um uns zu uns selbst zu machen? Oder ist das nur quasi was, was wir halt als Gefäß benutzen, aber nichts anderes ist als Kleidung oder ein Auto und nur das, was in unserem Kopf passiert, ist das, was zählt. Was macht uns zu Menschen? Die Frage, wo steckt die Seele? Das steckt da alles in diesen Fragen mit drin und das ist behandelt der Film relativ schön. Natürlich gibt er jetzt keine super neuen Antworten oder überhaupt irgendwelche direkten Antworten. Kann er ja auch gar nicht. Aber es ist ein interessanter Nachdenkenprozess an dieser Figur und die Figur findet dann für sich eine Antwort, mit der man auch nicht übereinstimmen muss, finde ich, aber die jetzt nicht so in dieses richtig oder falsch oder was ganz oft dann auch so gut oder böse, ne? Also das Menschliche ist immer das Gute und das Maschine ist immer böse. Also ich finde, der Film gibt auch so ein bisschen Grautöne. Ich meine, natürlich gibt es am Ende diese große Schlacht und da gibt es natürlich schon irgendwo Fronten, wo man dafür und ist und wo man mitfiebert, aber ja.
Was hat dir denn an dem Film? So, wenn du so einen Punkt rausgreifst, haben wir das jetzt schon abgedeckt oder gab es da noch was von deiner Seite?
Also ist schwierig, weil ich will jetzt, du hast es auch schon sehr, sehr viel gesagt und ich will eigentlich, dass die Leute den Film selber gucken. Und wenn ich jetzt anfange, das zu sehr zu sagen, habe ich das Gefühl, dann haben wir den kompletten Film erzählt und wir hätten vorher Spoiler-Text geben müssen. Ja. Sagen wir mal einfach so, es gibt auch ein, zwei Elemente und Figuren und Entwicklungen, die ich auch ganz spannend fand. Sag ich mal so.
Okay. Nur als Nachschlag noch, den Film gibt es momentan bei Amazon Prime im Abo, da kann man ihn quasi kostenlos dann gucken.
Oder ihr schaut mal vielleicht bei eurer Bibliothek, da gibt's vielleicht sowas auch auf Disc und tatsächlich hat bei mir, ich meine, habe ich jetzt das große Privileg in Berlin zu sein, aber vielleicht wohnt er ja auch in einer Stadt, wo es ein kleines Programmkino gibt, da haben die das letztens nochmal aufgeführt. Also vielleicht, wenn euch das interessiert, schaut erstmal rum im Internet, vielleicht gibt es sowas oder schlagt es, wenn ihr sowas kennt bei euch in der Stadt, den Leuten mal vor, weil ich finde, den Film sollte man, wenn es möglich ist, auf einer großen Leinwand gesehen haben, weil das schon beeindruckend ist.
Ja, Mars Express.
Wunderbar. Der erste, gerade mit dem metaphysischen Ende, da haben wir doch schon.
Ja, also fast Weihnachten.
Ja. Genau. Ja. Weil das ist doch die Zeit, wo man nachdenklich wird und sich
das kommt die Überleitung.
Über die eigene Sterblichkeit so ein bisschen sinniert.
Ja, und deswegen habe ich jetzt ausgewählt Zombie Teil 2, oder was? Nee.
Du bist sehr knapp dran vorbei. Okay. Ich habe einen Film von Jim Jarmusch mitgebracht.
Okay.
The Dead Don't Die.
In dieser friedlichen Stadt, in diesen ruhigen Straßen, wird etwas Schreckliches, etwas Grauenhaftes passieren.
Tut mir leid, wir haben schon zu.
Was war das? Ein wildes Tier?
Das ist richtig schlimm. Vielleicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe.
Waren das wilde Tiere?
Und auf was tippst du?
Ich tippe auf Zombies.
Was?
Weißt schon, Untote. Ghule.
Ihr seht toll aus. Oh mein. Steckt ihr unter einer Decke?
Fleischfressende Zombies?
Keine Scherze, das ist einfach nur mega gruselig.
Oh Mann, das nimmt kein gutes Ende. Sie halten sich an Sachen, die sie zu Lebzeiten getan haben.
Kaffee.
Chardonnay.
Hat sie gerade Chardonnay gesagt?
Ja, hat sie.
Willkommen in meiner Welt, Zombies.
Ich sag doch, das nimmt kein gutes Ende.
Oh, das ist echt schade. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten, mich gegen die Untoten zur Wehr zu setzen.
Das ist offensichtlich.
Entschuldigung?
Die waren sauber abgeschnitten. Du hast mal in der Minor League gespielt, oder?
Oh ja, früher, A-Jugend. Das ist aber ewig her.
Ah, okay. Bill Murray, hallo.
Nicht nur Bill Murray. Der Film hat gefühlt alle Leute, die in Hollywood irgendwie mal mit Jim Jarmusch zusammengearbeitet haben. Und darüber hinaus noch mehr. Also Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Tom Waits, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover. Ich könnte noch weitermachen, würde nicht aufhören. Austin Butler, Rosie Perez, RZA vom Wu-Tang Clan. Ist also jede noch so kleinste Nebenrolle ist hier irgendwie mit einem bekannten Gesicht besetzt. Und was ist es? Es ist ein Zombie-Horrorfilm. Aber
da war ich doch ganz nah dran.
Ja, so. Ja. Aber ich meine, ich habe dich ja auch sehr gut hingeführt, muss man sagen, mit meiner Überleitung. Ja, also ich fass einfach mal ganz kurz in zwei Sätzen zusammen, worum es geht. In der kleinen, friedlichen Stadt Centerville passieren komische Dinge. Erst fallen die Handy- und Telefonnetze immer mehr aus. Dann wird plötzlich die Sonne bleibt irgendwie ständig da. Also es gibt keinen Sonnenuntergang mehr. Oder beziehungsweise es gibt ihn deutlich später, als man denkt. Es gibt schon noch die Nacht, aber sie kommt nicht dann, wenn man denkt, dass sie kommt. Und die Tiere verstecken sich oder laufen weg, weil sie irgendwas fürchten oder spüren. Und dann passiert es, dass in einer Nacht die ersten zwei Untoten aus ihren Gräbern steigen und dann in dem lokalen Diner die Leute attackieren. Und am Anfang wissen die beiden Polizisten, gespielt von Adam Driver und Bill Murray, unterstützt von Chloe Sevigny als dritte Polizistin, überhaupt nicht, was los ist. Außer, dass Adam Drivers Figur von Anfang an immer sagt, das wird nicht gut enden und ich glaube, das sind Zombies. Das ist ungefähr die das sind die Sätze, die er in dem Film am häufigsten sagt. Und und dann kommen über die Zeit immer mehr Zombies und fallen über die Stadt her und sie müssen irgendwie ums Überleben kämpfen. Und gleichzeitig haben wir noch Tom Waits, den Sänger und Schauspieler, der als Einsiedler im Waldhaus und von außen das Ganze irgendwie immer so beobachtet und auch in seiner typischen Tom Waits-Art kommentiert. Das ist so der Film, ich weiß nicht, viel mehr kann und will man wahrscheinlich nicht dazu sagen.
Er wird am Ende auch ein bisschen Meta, wenn sie dann...
Am Ende ein bisschen, ja, okay. Ja.
Wenn sie über das Drehbuch diskutieren.
Also ich finde, der Film ist von Anfang an Meta. Also die erste Szene, das ist, die man von den beiden Polizisten mitkriegt, mehr oder weniger, ist, dass sie im Auto sitzen und dann läuft ein Song. Und das ist der Song The Dead Don't Die von irgendeinem Country-Typen.
Sturgill Simpson.
Ja, und dann reden die darüber. Und Bill Murray sagt so, warum kommt mir das so bekannt vor? Und dann sagt halt Adam Drivers Figur, naja, weil das der Titelsong ist.
Ja,
also,
stimmt, da kann ich mich noch so dunkel
sein. Und der Song kommt halt immer wieder in dem ganzen Film immer wieder vor und alle sagen, oh, ich liebe diesen Song und das ist so ein toller Song. Und der wiederholt sich ganz oft, ganz viel wiederholt sich in dem Film. Deswegen, also der Film ist zwar ein klassischer Zombie-Film, aber wenn man nur ein bisschen was von Jim Jarmusch kennt, dann weiß man, dass man hier keinen typischen Zombie-Film zu erwarten hat. Also für Leute, die Jim Jarmusch nicht kennen, er ist bekannt dafür, dass er eher so Anti-Filme macht, so Kunstfilme, Filme, die meistens sehr, sehr langsam sind, sehr selbstreferenziell, nicht besonders viel Plot haben und obskure Figuren haben.
Ja, die zeichnen sich auch oft durch so einen, ich sag mal, lakonischen Humor aus. Ja. Also ganz, also trockene Pointen, also ein ganz wilder Film für ihn war ja, und das ist, glaube ich, sein bekanntester Film, war Down by Law, wo damals auch Roberto Benigni mitgespielt hat. Und der war gerade so in die 80er Jahre, Anfang der 90er, das war so meine Programmkino-Studienfilmzeit. Und da war Jim Jarmusch eine ganz große Nummer. Das ist leider, ich glaube, fast schon so ein bisschen wie David Lynch. So ist der so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deswegen hatte ich mich damals gefreut, dass er dann doch noch mal, das ist immerhin von 2019, also seitdem hat er auch nichts mehr gedreht, dass er da wiedergekommen ist. Und da muss man sich halt wirklich drauf einlassen. Das ist, wenn man da so liest, Adam Driver, ich sage jetzt nur drei Namen, Adam Driver, Bill Murray und Selena Gomez noch in einer Nebenrolle, dann denkt man ja irgendwie, ah, das ist irgendwie was lustig, also was, weißt du, so ein
also so ein Gag. Es ist eine Comedy, aber irgendwie nicht
aber,
so, wie
aber
man das
die,
denkt.
Es ist eine Comedy, aber es ist keine Comedy, wo du dauernd die Witze bekommst. Und dann ist das auch ein sehr eigenwilliger Humor, ob du dann auch wirklich darüber lachst. Weil dann kommt dann auch Bill Murray, der kann ja auch, wenn er will, kann er ja auch so eine sehr, ist er eigentlich die ideale Figur für so einen Jim Jarmusch-Film. Wundert eigentlich, dass die nicht öfters noch miteinander gearbeitet haben. Aber es ist ein interessanter Film.
Also sie haben ja, hat ja die Hauptrolle in Broken Flowers gespielt. Und das war ja irgendwie auch ein sehr typischer Jim Jarmusch-Film. Aber also, wenn wir über Jim Jarmusch kurz allgemein reden, ich glaube, der ist nur vielleicht im erweiterten Sinne im Mainstream ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich glaube, alle Leute, die irgendwas mit Film studieren oder die sich Film-Nerds schimpfen, bei denen ist Jim Jarmusch immer noch also ein Name.
Also ich würde auch sagen, es ist ein absolutes Muss. Also Jim Jarmusch-Filme, ob das jetzt Down by Law ist, Night on Earth, Dead Man, Ghost Dog oder so, das sind alles Filme, die das Programmkino der 80er Jahre geprägt haben. 80er und 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre so ein bisschen. Mhm. Das ist schon eine große, er hat nie den riesengroßen Hit gehabt. Wie gesagt, ich glaube wirklich, Down by Law, das war damals ein Film, der lief wochenlang bei uns im Programmkino und so, wo drei Typen irgendwie im Knast sitzen, in Schwarz-Weiß erzählt. Einerseits ganz typisch, andererseits ist das noch der unterhaltsamste Film von ihm. Und das, ja.
Also den ersten Film, Besonderes, den ich von ihm gesehen habe, war der erste Coffee and Cigarettes. Da hat er drei Teile von gedreht und es sind wirklich nur Leute, unterhalten sich bei Kaffee und Zigaretten. Und ich glaube, den zweiten Film, den ich von ihm gesehen habe, war dann Ghost Dog. Und ich glaube eigentlich, dass Ghost Dog so mit der bekannteste gewesen ist.
Ja, ja, der hatte mit Forrest Whitaker, hatte damals so eine ganz große Rolle und der kam 99 und der ist, glaube ich, so ein bisschen auf der Welle Tarantino.
Ja, weil es ein Gangsterfilm ist. Also auch hier
ein Gangsterfilm von so einem Samurai, also von so einem Killer, der sich aber eher für so einen Samurai hält. Da war die Meta-Ebene oder dieses selbstreferenzielle, postmoderne. Mhm. Man hat da immer so ein bisschen an Le Samurai gedacht. Da.
Ja, aber der ist da in dem Sinne konventioneller gewesen und passte wirklich gut in die Zeit, weil da waren ja auch die anderen Gangsterfilme, Menace to Society und so weiter. Das war die Zeit so. Und das Milieu, in dem dieser Film spielt und der Gangster, der nach dem Samurai-Kodex lebt, das passte halt trotzdem irgendwie noch rein. So. Und die Filme, die danach noch so kamen, die waren halt irgendwie alle, die waren halt alle schon so wirklich sehr weird. Also auch Limits of Control, wo es um Auftragskiller geht oder der andere Jim Jarmusch nimmt sich ein Horror-Genre vor oder eine horror-ikonische Figur vor, nämlich Only Lovers Left Alive mit den Vampiren. Der war ja auch so, das waren so Filme, da gehen die Leute rein und verstehen nicht, was das soll. Die denken, sie kriegen irgendwie einen Vampirfilm und dann siehst du zwei Vampirleute, die die ganze Zeit nur jammern und traurig sind und melancholisch und nichts passiert. Und am Ende ist es so, dass sie so ein bisschen über diese Melancholie vielleicht hinweggekommen sind, aber nicht so wirklich irgendwie viel weitergekommen sind. Deswegen, also der macht halt keine Filme, um Leute zu zufrieden zu stellen. Und ich meine, man kann ihm so ein bisschen vorwerfen, dass er sich in den letzten Filmen so ein bisschen wiederholt hat, was so seine Ansätze angeht. Am Anfang fand ich den noch ein bisschen experimenteller im Sinne von, was er wie erzählt. Also Night on Earth zum Beispiel mit den verschiedenen Taxifahrern war das, ne? Mm.
Ja.
Das
ja.
war halt nochmal ein anderes Konzept und ja, Ghost Dog eben war dann so ein bisschen der Ausflug in das Gangster-Ding und Deadman, da hattest du diese Schwarz-Weiß-Geschichte und so. Also die anderen Sachen wie dann hier Broken Flowers und Patterson, das war irgendwie hat mich das dann, war mir das zu, da habe ich mir gedacht, okay, das ist so, wie man sich, wenn man böse wäre, könnte man sagen, füttere einen Large Language Model KI mit dem Auftrag, schreibt mir ein Jim Jarmusch-Drehbuch. So waren die so ein bisschen für mich. Der Unterschied zu David Lynch ist für mich bei Jim Jarmusch ganz stark, dass er nicht so esoterisch und metaphysisch ist. Seine Metaebene ist halt eher konkret. So. Also bei The Dead Won't Die ist es halt ganz stark die Frust und die Wut auf alle Leute, die was zu sagen haben und nichts gegen die Klimakrise machen, weil es wird immer so angedeutet, dass der Auslöser für diese Zombie-Apokalypse ist, dass von allen Seiten der Welt gleichzeitig Fracking betrieben wird und dadurch die Erde aufhört, sich zu drehen. Und dass, wenn die Zombies dann wiederkommen, die können so einen Rest von Vokabular irgendwie noch und sagen und die sagen dann so, haben so diese Urinstinkte, die sie im Leben hatten und da wird halt auch mit dem Voice-Over von Tom Waits halt der Konsumerismus und dieser krasse Kapitalismus und dieser Konsum wird halt total kritisiert dadurch, aber auf dieser sehr platten Ebene. Deswegen, der Film ist jetzt nicht brillant, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam, auch wenn er nicht eben, es ist kein, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, von den Briten, Shaun of the Dead, so heißt er.
Ah, okay.
Der ist ja auch eine Zombie-Komödie. Nee, aber das ist eine andere Art von Zombie-Komödie.
Ja. Naja, ich denke, Dead Don't Die, auch wenn es der letzte Film von Jim Jarmusch ist, ist es so ein Film, so ein Lackmustest oder irgendwie, also so ein Test, wenn du den gut findest, ja, dann kannst du dir auch die anderen Jim Jarmusch-Filme angucken. Das ist so ein typischer, der vereint alles, was so ein bisschen Jim Jarmusch ausgemacht hat, mit aktuellen, modernen, halbwegs bekannten Darstellern und Darstellerinnen. Er hat diesen schrägen Plot, hast du ja eben nochmal so, oder diesen Hintergrund, der da drin ist. Er ist selbstreferenziell, er hat diesen typischen lakonischen Humor, er ist langsam erzählt. Alles, was irgendwie ein Jim Jarmusch-Film ausmacht, ist da drin. Das ist quasi so ein so Art Best-of-Album. Ja. Ja, von dem Ganzen. Deswegen ist es auch deswegen schon ein interessanter Film. Wenn man die anderen Filme, wenn du da so ein bisschen Bedenken hast, dass die sind so alt, wobei man sagen muss, die spielen alle so, also zumindest auf mich hat das gewirkt, die spielen alle in so ihrem eigenen Universum. Also das ist nicht so ein typisch 80er-Jahre- Film dann, wenn du dir einen Film wie Mystery Train oder anguckst, das ist kein Film, wo du sagen kannst, okay, der spielt 1900, was denn von wann er jetzt ist, 88 oder so. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mit David Lynch, das ist so ein bisschen zeitlos. Du kannst es nicht so direkt verorten, wo die Filme spielen. Deswegen, du kannst dir, deswegen finde ich, du kannst dir die alten Filme auch noch relativ gut angucken, auch wenn du natürlich deutlich merkst, sie sind sehr wenig Budget gedreht.
Ja, also gerade der Dead Don't Die, ich glaube, der ist aber auch absichtlich so gedreht, der wirkt wie ein Fernsehfilm. Also auch von der Beleuchtung und so.
Ja.
Ja. Ja, und der hat auch ganz viele Referenzen auf der Ebene, wo sie Leute sich unterhalten oder wo Sachen gezeigt werden. Sie reden über George Romero und sie reden über Psycho und all diese Dinge. Also dass der Spiel mit den Klischees und den Tropen ist da halt aktiv, wird da betrieben. Ich glaube, das Einzige, was man Jim Jarmusch halt immer wieder vorwerfen kann, ist, dass er eigentlich immer nur mit Männern in der Hauptrolle dreht.
Hm.
Also es kann mich an keinen Film erinnern, der wirklich so ein Spielfilm war, wo es eine reine Frauenrolle gab. Bei Only Lovers Left Alive gab es zumindest ein Pärchen so, aber die anderen waren, ich meine, bei den Taxifahrern war, glaube ich, auch eine Frau dabei, ja. Aber ich glaube, es waren 2 oder 3 Männer und eine Frau. Also es gab keinen singulären Film, wo nur eine Hauptrolle von der Frau und alle anderen waren halt so ein bisschen drunter. Die meisten sind eh Ensemble-Filme, also deswegen, ist jetzt nicht so ein riesen Kritikpunkt. Ich glaube, der Film macht Spaß, wenn man ihn auch zusammen mit anderen guckt, gerade vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, so einen lustigen Film eigentlich vielleicht nicht, aber wenn man einen besonderen Filmabend macht oder ein Trinkspiel dazu oder irgendwie sowas, dann kann der Film schon sehr gut funktionieren, aber ja, es ist trotzdem irgendwie so ein Film, der jetzt nicht den Mainstream-Geschmack trifft, glaube ich. Also, aber das ist Mars Express auch nicht. Also man kann wahrscheinlich den Mars Express auch nicht bei einem Filmabend mit Leuten gucken, die sonst immer nur die Blockbuster gucken, die sonst Marvel, Gladiator und Fast and the Furious gucken. Die würden sich Mars Express nicht angucken, die würden sich The Dead Don't Die nicht angucken. Aber ich weiß ja, dass unsere HörerInnen da draußen ganz anders drauf sind. Die schätzen ja die feine Klinge. Und die haben wir ja heute präsentiert.
Aber sowas von.
Oder? Ja.
Ja,
sehr schön.
Zwei unterschiedliche Filme, Genrefilme, beide ein bisschen Meta.
Ja.
Ganz unterschiedlich.
Genau. Und ich glaube, wir haben vielen Leuten auch Filme nahegelegt, die sie entweder gar nicht mitgekriegt haben oder vergessen haben und dachten sich jetzt, ach, den wollte ich ja eh gucken. Ich glaube, dass das passiert. Wir werden wahrscheinlich weiterhin Movie Mysteries zuerst mal zu zweit machen. Vielleicht kriegen wir auch noch mal eine Gastperson hin. Mal schauen. Aber ja, Andreas, danke für Movie Mystery heute zu zweit im Duo.
Aber gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Sagt uns gerne auf allen möglichen Plattformen und in Kommentarfunktionen, ob ihr die Filme schon gesehen habt, wie ihr sie findet oder ob ihr die Filme spannend findet. Und ansonsten hören wir uns wieder bei einer neuen spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.